Heute im Dialog Alexander Kähler mit Markus Söder.
Einst CSU-Generalsekretär, jetzt Bayerns Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten. Herzlich willkommen bei Phoenix.
Hallo, grüß Gott.
Herr Söder, über Hintergrundgespräche zwischen Journalisten und Politikern, so ist das ja vereinbart, sollte man ja möglichst wenig sagen oder schreiben. Über Ihr erstes Zusammentreffen mit der Hauptstadtpresse als frischgebackener Minister, da zitiert allerdings die Süddeutsche Zeitung wörtlich einen Satz von Ihnen, und zwar den allerersten. Grüß Gott, bin also wieder da, haben Sie da gesagt. Da fragt sich natürlich der aufmerksame Beobachter, wieso war der Söder denn weg?
Naja, zumindest in neuer Funktion ist man wieder da. Und zwischen dem letzten Auftritt, sagen wir mal Anfang September, danach war ja unser Parteitag, eine völlige Neuordnung auch. Das neue Kabinett wurde gebildet, Günther Beck ist der neue Ministerpräsident. War schon eine gewisse Zeitspanne. Und ja, das ist schon so, dass jetzt eine neue Funktion ist, eine neue Aufgabe, neuer Stil. Und insofern freue ich mich aber wieder da sein zu können. Ich hatte so ein bisschen Anfang September so ein bisschen schon Wehmut gehabt, weil es Berlin gibt ja sehr viel spannende Aufgaben und man war ja nicht ganz sicher, was wird jetzt, das weiß ja keiner, auf Parteitagen bei Regierungsbildung auf hoher See ist mein Gottes Hand, heißt es ja so schön. Und deswegen wusste ich nicht genau, was wird. Insofern hat mich ein Stück weit auch gefreut, da weiter aktiv mitarbeiten zu können.
Sie bleiben ja von Amts wegen, also Berlin, erhalten. Die Süddeutsche Zeitung hat im gleichen Artikel Ihnen politische Phantomschmerzen unterstellt, dass Sie nicht mehr Generalsekretär sind. Trauern Sie diesem Generalsekretärsposten noch so ein bisschen nach? Der hatte ja zum Beispiel den Vorteil, dass man da gleich dutzendweise Watschen austeilen konnte.
Und dieselbigen auch bekommt. Also ich habe die Aufgabe sehr gern gemacht, Generalsekretär. Das ist eine sehr leidenschaftliche Aufgabe, die für jemanden, wenn man das mit 36 bin ich das geworden, da passt es auch sehr gut. Wenn man es lange genug gemacht hat, und ich habe es nun wirklich lange gemacht, lange genug Abteilung Attacke gemacht, habe mich in insgesamt glaube 72 Talkshows, wir haben es mal nachgerechnet, oder die Zeitung hat es nachgerechnet, habe ich mich mit den Stieglers, den Trittins, den Lafontaines, den Ströbeles dieser Welt auch hier in diesem Sender auch gestritten, rumgeprügelt. Das ist eine Phase des Lebens, die ist gut, die ist auch wichtig, aber irgendwann mal möchte man auch einmal aktiver gestalten, also nicht nur Watschen austeilen, sondern aktive Politik machen. Und insofern ist dieser Schritt von der Abteilung Attacke hin zu einer neuen Form von Politik, einige haben geschrieben sozusagen vom General zum Diplomaten, die ist für mich persönlich schon eine sehr schöne Chance und auch eine gute Chance. Bedacht ist auch ein Stück auch Reifeprozess und ich habe zwar nach wie vor meine klaren Meinungen und die werde ich auch formulieren, allerdings nicht mehr in der Form wie Generalsekretäre, die Watschen durchs Land ziehen. Und insofern kann ich sagen, ich bin froh, dass ich eine gute Zeit hatte als Generalsekretär, aber ich freue mich auch sehr auf eine neue Aufgabe.
Einen Namen haben Sie ja nicht genannt, Ihren speziellen Freund Hubertus Heil, ob der Sie wohl vermissen wird?
Ich glaube, wir haben da sehr gemeinsame, ähnliche, wir haben fast nie eine gemeinsame Meinung gehabt. Aber in der Frage haben wir eine gemeinsame Meinung, dass es relativ gut ist, wenn er im Willy-Brandt-Haus sitzt und sich über die SPD verbreitet und ich mache an anderer Stelle was. Das ist, glaube ich, für beide besser.
Sie haben es ja schon angedeutet beim Fronteinsatz der CSU-Artillerie. Da ist der Generalsekretär naturgemäß für das Abfeuern der größten Kaliber. Für einen Staatsminister schon der Titel signalisiert ja eine gewisse Erhabenheit. Ist es manchmal ja ganz gut, dass eher die kleineren Projektile zum Einsatz kommen?
Also auf jeden Fall weniger Keule und mehr Florett. Es gibt natürlich eine Reihe von Aufgaben, die sehr wichtig sind. Also zu meinem Bereich gehört auf der einen Seite natürlich der ganze europapolitische Bereich, in den wir uns sowieso meiner Ansicht nach ein Stück neu orientieren müssen. Neu orientieren deswegen, weil wir in Deutschland etwas dazu neigen, dass wir sozusagen warten, bis von Europa was kommt, dann gemeinsam remonstrieren und uns wundern, dass es relativ schwer ist, was umzusetzen. Europa ist ein bisschen anders als Berlin. In Berlin ist das der normale Gang, da kommt ein Gesetzentwurf und dann fängt die ganze Maschinerie des Beeinflussens oder Ablehnens oder Gestaltens an. Brüssel muss das eher ansetzen, das heißt mehr Fleiß, auch für mich übrigens, das Bohren dicker Bretter, auch einlesen in den schwierigsten, unterschiedlichsten Materien. In Berlin selber ist es so, über den Bundesrat geht es natürlich auch darum, die Position Bayerns zu vertreten. Bayern hat ja schon ein Stück besondere Stellung in Deutschland und die Position werden wir schon klar vertreten, aber in der Tat etwas anders. Das Wort erhaben gefällt mir deswegen nicht, weil wir ja wirklich bewusst näher Menschen sein wollen. Aber jetzt haben wir Streit um des Streites willen. Und als Generalsekretär muss man ja auch sagen, ist ein Stück weit auch immer Minenhund für seinen Vorsitzenden. Das heißt, immer wenn es gut läuft, war es zu Recht der Vorsitzende. Und wenn es Ärger gibt, dann ist der Generalsekretär zuständig. Dies sozusagen macht jetzt jemand anders und damit kann ich ganz gut leben.
Und diese Position haben Sie auch für alle sichtbar sehr verinnerlicht gehabt. Zu Ihren Verpflichtungen in Sachen Europa kommen wir noch im Laufe der Sendung. Sie sind jetzt im bayerischen Kabinett zuständig für Bundespolitik. Da gibt es aber in der CSU ja einige andere auch noch. Da gibt es den CSU-Landesgruppenchef Peter Ramsauer, da gibt es auch Ihren Parteivorsitzenden, der eigentlich von Amts wegen noch Landespolitiker ist, der aber ja dafür sorgen muss, dass der bundespolitische Gestaltungsanspruch Ihrer Partei hochgehalten wird und hochgehalten werden muss. Ist denn da bei diesen unterschiedlichen Aufgaben, auch bei den unterschiedlichen Personen, so eine Abgrenzung möglich, wer dafür was zuständig ist?
Formal sicherlich. Ich bin halt in der Tat zuständig, die bayerischen Positionen in der Gesamtheit in Bezug auf den Bundesrat darzustellen. Viele der Aufgaben sind auch nach der Föderalismusreform in der Tat mit dem Bundesrat in Vereinbarung zu bringen, muss auch mit dem Bundesrat geklärt werden. Der Parteivorsitzende ist natürlich im Koalitionsausschuss der prägende Mann für die Partei. Ministerpräsident ist derjenige, der das Land insgesamt repräsentiert und die CSU-Landesgruppe im parlamentarischen Prozess. Was uns aber alle vereint, ist eines. Wir wissen alle, dass es wichtig ist, geschlossen aufzutreten. Man spürt ja auch geradezu, dass zwischen Günter Beckstein und Erwin Huber eine ganz enge Arbeitsatmosphäre herrscht. Und das merkt man auch nach draußen, dass nach diesem halben Dreivierteljahr des Prozesses, der für die CSU ja nicht ganz einfach war. Das muss man ja sehen, das ist halbe Dreivierteljahr, das jetzt auch mit der einen oder anderen Personalie seinen endgültigen Abschluss gefunden hat. Deswegen wissen wir alle, wir müssen zusammenarbeiten. Und da wir jetzt als Team spielen, kommen auch mehr sozusagen an den Ball. Aber ich glaube, dass der Mannschaftscharakter der CSU stark ist, dass er gefragt und gebraucht wird, sieht man national auch, weil ich glaube, dass es in Deutschland eine Renaissance weltanschaulicher Politik geben wird in den nächsten 2 Jahren. Und da hat die CSU ihren festen Platz und der muss durch viele gemeinsam vertreten werden.
Dieses Mannschaftsspiel und diese Mannschaftsstärke ist ja auch Voraussetzung dafür, dass sich die CSU als eigenständige Kraft hier in Berlin behaupten kann. Das tut sie ja auch zum Teil dadurch, dass sie sich auch gegen die eigene Schwesterpartei CDU profiliert. Wird das so bleiben?
Also wir sind ja Schwesterparteien. Die CSU ist die kleinere Schwester, aber wie das bei kleineren immer so ist, sind manchmal auch die charmanteren, nicht immer, aber manchmal. Wir haben natürlich in manchen Dingen auch etwas leichter, weil wir in der Tat nicht diese ganz großen nationalen auch Unterschiede zwischen beispielsweise Ost oder West auszugleichen haben, zwischen Baden-Württemberg und der Flensburg. Aber unser Ansatz war, neben sozusagen die Interessensvertretung für Bayern zu sein, immer auch der wertkonservativere Teil zu sein. Ich glaube, dass die CSU daher auch ihre Berechtigung immer hat, weil es viele gibt, die in der CDU sind, die CDU wählen, weil es uns gibt. Und denken Sie beispielsweise, wir haben beim Betreuungsgeld eine Debatte, die als Edmund Stoiber vor einem Jahr begonnen hatte, noch große Distanz und Zurückhaltung war, auch bei dem anderen Freund aus der CDU oder Freundin, wenn nicht die Bundesfamilienministerin beispielsweise, die am Anfang sehr skeptisch war. Heute ist es sozusagen Allgemeingültigkeit in der Union, dank auch der Bundeskanzlerin. Es wird sogar ins Grundsatzprogramm aufgenommen. Also da haben wir sozusagen eine Speerspitzenfunktion gehabt. Ähnliches beim Thema EU-Türkei. Das hat Edmund Stoiber im Jahr 2002 bei der Kanzlerkandidatur das erste Mal formuliert. Heute wird es auch jetzt ins Grundsatzprogramm der CDU kommen. Also wir sind zusammen, wir wollen uns nicht gegeneinander profilieren, aber wir haben in der Rollenverteilung sicherlich eine etwas andere Darstellung. Wir sind der wertkonservativere Teil und die Rolle füllen wir, glaube ich, auch aus.
Erwin Huber, der neue Parteivorsitzende, in Berlin ja noch ohne Amt, jedenfalls bis 2009, der hat ja hier in der Hauptstadt sein wichtigstes Aktionsfeld im Koalitionsausschuss. Der Koalitionsausschuss, so erzählt man sich ja zumindest, ist dazu da, die Koalitionspolitik abzustimmen, zu beschließen und dann auch umzusetzen. Die aktuelle Realität sieht da allerdings etwas anderes aus. Sie haben das Betreuungsgeld schon erwähnt. Ein anderes Stichwort ist der Mindestlohn. Da gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen unter den Koalitionspartnern. Hat denn die Koalition jetzt hier zur Halbzeit in Berlin sozusagen ihren Zenit überschritten oder ist sie sogar im Niedergang begriffen?
Nein, das glaube ich nicht. Also zunächst mal muss man feststellen, dass in den 2 Jahren unglaubliche geleistet wurde. Ich war ja von Anfang an dabei. Ich kann mich an Koalitionsverhandlungen noch erinnern. Am Anfang, wissen Sie, wenn Sie das erste Mal mit Leuten wie Ludwig Stiegler und anderen versuchen, plötzlich einen gemeinsamen Nenner finden zu müssen, da muss man schon einen weiten Weg zurücklegen, auch emotional für jeden der Beteiligten. Gerade wenn man, sagen wir mal, in der Funktion des Kalten Kriegers war, wie ich jetzt damals. Aber ich denke, wenn man mal anschaut, was da geleistet wurde, auch gerade in diesem Jahr, also denken Sie an die Reform der Unternehmenssteuer, denken Sie an die Reform der Erbschaftssteuer. Ganz wichtige Impulse für die Menschen in Deutschland, um am Ende Arbeitsplätze zu schaffen. Viel erreicht worden. Was halt parallel stattfindet ist, Und das ist ja spürbar, dass innerhalb der SPD ein Problem herrscht. Also in dieser Regierung ist es so, dass die Union in sich geschlossen ist. Wir haben eine starke Kanzlerin, eine hochakzeptierte in Deutschland und in der Welt. Aber man spürt natürlich schon auf der anderen Seite, dass die SPD sich unter Druck fühlt. Seit der Gründung der Linkspartei ist schon spürbar, dass die Linke sozusagen mit ihrem geschlossenen, populistischen Konzept des Versuches, Deutschland sozusagen zurück in die 70er Jahre zu bringen, dass die SPD darunter leidet und keine richtige Strategie hat, damit umzugehen. Und dies ist spürbar dann auch bei vielen Einzelfragen. Also diese leichte Panik bei der einen oder anderen Detailfrage kommt ja aus dieser Ängstlichkeit heraus. Da müssen
würde das bedeuten, dass die CDU, CSU oder vielleicht etwas mehr Rücksicht nehmen müsste? Die SPD profitiert ja ganz offensichtlich, zumindest was die Umfragen angeht, von der Koalition nicht so sehr wie ihre Partei.
Also ich finde, dass die Kanzlerin wirklich in einer außerordentlichen Art und Weise Rücksicht macht. Man nimmt auf die Befindlichkeiten der SPD und wenn man auf das alles eingehen würde, was da immer auch an, sagen wir mal, alles auf Niveau Generalsekretärsebene an Frotzeleien und zum Teil auch Bösartigkeiten und auch gespielten Aufgeregtheiten kommt, da finde ich, regiert man insgesamt sehr souverän. Die Kanzlerin regiert souverän, so wie, glaube ich, alle in der Spitze der Verantwortung stehen. Aber es geht ja darum, praktische Politik zu machen. Wissen Sie, den Deutschen ist es relativ wurscht, wie sich in den Umfragen die Parteien fühlen. Ja, der normale Bürger zahlt seine Steuern und erwartet dafür, dass dafür was geleistet wird und nicht, dass da jeder über seine Befindlichkeiten lamentiert. Diese etwas weinerliche Debatte, fühlen wir uns jetzt im Herzen wohl und so. Und wir erfüllen diesen Auftrag Stück für Stück. Wir wollen 2019 sicher was anderes in einer Konstellation bei der Bundestagswahl. Aber bis dahin, ganz klar, haben wir noch einiges abzuarbeiten und haben vor allem auch der SPD klarzumachen, dass es eben nicht darum ankommt, jeden Tag das Rad wieder zurückzudrehen, sondern ganz im Gegenteil, wir haben noch einiges vor uns.
Franz Müntefering hat aus den bekannten Gründen die Segel gestrichen. Ist das schlecht für die Stabilität der Koalition?
Zunächst mal habe ich da großen Respekt davor, vor seiner Entscheidung. Ich fand ihn sowieso, wir hatten ja so eine, in den 2 Jahren war es so, dass das erste Jahr die Generalsekretär im Koalitionsausschuss dabei waren, was die noch etwas rabaukenhafter gestaltet hat, muss ich sagen. Ich habe ihn aber immer erlebt als schon einen stabilen Anker, aber auch als eine Persönlichkeit, zu der jetzt gerade auch wir Jüngere schon mit Respekt aufgeschaut haben. Zunächst einmal ist es so, dass es schon ein Verlust ist. Auf der anderen Seite glaube ich, dass man sich auf neue Konstellationen auch einstellen kann, weil alle wissen ja, dass es keine Herzenssache ist diese Koalition, sondern eine Pflichtaufgabe. Pflicht übrigens gegenüber dem Wähler, nicht Pflicht gegenüber unseren Mitgliedern, sondern Pflicht gegenüber dem Wähler. Ich denke, das werden auch die neuen Persönlichkeiten annehmen können. Ich persönlich finde es schade, weil er ist schon einer der Größeren in der deutschen Politik. Auf der anderen Seite aber habe ich da großen Respekt vor seiner Entscheidung.
Als Vizekanzler aufgerückt ist jetzt Außenminister Steinmeier, der ja im Unterschied zu Müntefering in der Partei nicht sehr stark verortet ist. Dieses Defizit kann man vielleicht am leichtesten dadurch wettmachen, dass man sich profiliert, auch profiliert gegenüber der Union, der Kanzlerin. Es gab ja im außenpolitischen Bereich, Stichwort Dalai Lama, da in den letzten Tagen Differenzen. Ist das auch eine Schwierigkeit, die die Koalition erstmal bewältigen muss, auch die persönlich bedingt ist?
Also zunächst einmal muss sich jeder selber in seine Rolle einfinden. Das gilt auch sicherlich für Herrn Steinmeier und gibt auch ein bisschen zu verfassungsrechtlichen Fragen, ob das alles so geht, dass man dann einfach einen zusätzlichen Staatssekretär bekommt, der gar nichts mit der Sachaufgabe zu tun hat, irgendwas zu koordinieren. Da bin ich nicht ganz sicher, das muss man sicherlich nochmal anschauen. Was mir aber aufgefallen ist und was ich etwas, ehrlich gesagt, enttäuschend fand, seine Ansichten in der Außenpolitik. Also der außenpolitische Angriff auf die Kanzlerin, der war meiner Meinung nach deplatziert aus 2 Gründen. Zum einen einmal hat mich den Eindruck, dass das Verständnis von Außenpolitik, so wie es Herr Steinmeier hat, also in der Fortsetzung von Schröder, doch sehr kalt ist. Man kann doch nicht nur argumentieren, beispielsweise gegenüber China und solchen Ländern, es kommt nur auf die Wirtschaft an. Man darf überhaupt nicht ansprechen, Dinge, die uns doch alle am Herzen liegen. Ich bin der festen Überzeugung, dass gerade die Außenpolitik der Kanzlerin, die sich nämlich am ureuropäischen Ideal orientiert, nämlich auch Menschenrechte zum Thema zu machen. Was anders als die Menschenrechtsidee ist denn das Identitätsmoment für Europa? Also diese wärmende und auch diese Außenpolitik, die die Kanzlerin macht, die schätze ich sehr. Da hat sie meine ausdrückliche Unterstützung. Und ich finde es schon sehr seltsam, wenn man dann hört, dass die Grünen, beispielsweise Joschka Fischer, die Kanzlerin dafür lobt, Herr Steinmeier kritisiert. Eins muss ich wirklich sagen, manchmal hat man fast den Eindruck, in der Hinsicht zumindest, war mir Joschka Fischer als Außenminister dann lieber, weil er hatte tatsächlich Verständnis gehabt dafür, eine Außenpolitik zu machen, die sich auch eben an Menschenrechten und nicht nur an Kommerz orientiert.
Und Joschka Fischer ja, glaube ich, auch sogar mehrmals den Dalai Lama ja empfangen hat hier in Berlin.
Natürlich, und ich meine, also im Übrigen entscheidet Deutschland immer noch selber, wen es empfängt und nicht. Befindlichkeiten sind da, aber es kann ja nicht sein, dass wir uns quasi vorschreiben lassen, als Bundesrepublik Deutschland, als ein starkes Land, als ein wirtschaftlich wichtiger Partner, mit wem am Ende wir Kontakt haben und wen nicht. Das finde ich, hat sie völlig recht gehabt, die Kanzlerin. Und da war ich etwas enttäuscht von Herrn Steinmeier, weil mit dieser sehr kalten, technokratischen Form von Außenpolitik, glaube ich, erreicht er die Herzen der Menschen in Deutschland nicht.
Obwohl eine schöne Stadt hat ihr Name, der ist von Ihnen auch schon genannt worden, obwohl eine schöne Stadt hat ihr Name politisch einen unschönen Klang, Brüssel. Da hausen die berüchtigten Eurokraten, denen die Bedürfnisse der Bürger Schnuppe sind. So jedenfalls eine weit verbreitete Meinung über Brüssel. Sie sind auch Europaminister jetzt im bayerischen Kabinett. Wie sehen Sie da Ihre Rolle als eine Art Robin Hood im Euro-Dschungel?
Das ist ein interessanter Vergleich. Wäre dann die Frage, wer dein Bruder John ist und wer der Sheriff von Nottingham wäre, ob das dann Herr Barroso wäre, das glaube ich also eigentlich nicht. Also nächstes Mal ist es so, dass man, so habe ich das auch gemerkt, am Anfang ist es noch ein Lernprozess, denn ich kenne zwar Europa ganz gut über die Europäische Volkspartei, ich habe ja auch einen Europawahlkampf organisiert und damals sehr viel auch mit den Themen zu tun gehabt. Aber ich glaube schon, dass jetzt insbesondere nach Lissabon und wenn wir jetzt den Vertrag auch endgültig unterschreiben im Dezember, eine neue Qualität in der europäischen Politik stattfindet. Hin zu mehr Demokratie, also zu mehr Gewichtung auch unseres Landes, der Menschen in Deutschland, aber auch mehr Mehrheitsentscheidungen. Das heißt, wir müssen uns stärker und früher aufstellen. Also es gibt zwei Dinge, die entscheidend sind für Europa. Auf der einen Seite die Kompetenzabgrenzung. Man muss den Brüsselern immer klar machen, was wir als unsere eigene Kompetenz begreifen, darauf Wert legen. Es gibt ja so Beispiele. Bei der Weinmarktordnung beispielsweise geht es nicht nur um den hessischen Appleboy, sondern auch um den fränkischen Boxbeutel. Bei einer Bodenschutzrichtlinie hoffe ich, dass Herr Gabriel den Mut hat, im Europäischen Rat gegen eine komplette Neuvermessung, das wollen die Europäer, eine komplette Neuvermessung des deutschen Bodens zu haben, mit Neueinteilung, was Millionen Geld kostet und neue Beamte braucht. Also völlig widersinnig zu unserer bisherigen Dingen. Also aufstellen, aufpassen, das ist der eine Punkt, so sehe ich das auch als Lobbyist für Bayern, da auch aufzutreten. Auf der anderen Seite, glaube ich, müssen wir uns aber überlegen, Europa eine neue Phase mitzugeben. Wir haben jetzt die letzten 5 Jahre nur über Verfassungsverträge und Regularien diskutiert. Das ist ein hochspannendes Seminar für Juristen. Eine wichtige Zielgruppe, bin selber einer. Aber man hat gemerkt, dass Europa der Herzen noch nicht da ist. Und deswegen müssen wir uns mehr überlegen in der Zukunft, wie wir dieses Europa den Leuten näher bringen. Und es geht für mich nur auf einen Punkt. Wenn wir die Werte klarer definieren, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, was eint die Europäer? Was verbindet den Spanier mit dem Deutschen im Skandinavier und sogar den Briten in gleicher Form? Und das sind Dinge wie unsere christlich-abendländische Identität. Und darum ein Satz dazu, ist auch so klar, dass die Türkei beispielsweise Freund bleibt, Partner bleibt, aber einfach nicht Mitglied der Europäischen Union werden kann.
Übernächste Frage kommt zur Türkei vorher noch. Sie sagen Europa der Herzen, aber Sie haben ja auch ganz konkrete juristische Forderungen. Zum Beispiel in den letzten Tagen erhoben, dass auch die Bundesländer ein Mitbestimmungsrecht haben sollen bei der EU-Erweiterung. Wir haben jetzt 27 EU-Staaten, das ist ja eigentlich Sache der Nationalstaaten bisher gewesen. Jetzt kämen dann noch 16 Bundesländer dazu. Fairerweise natürlich auch die sogenannten Regionen in vielen anderen EU-Staaten. Wäre dann Europa überhaupt noch handlungsfähig?
Ja, Europa ist sowieso handlungsfähig. Wenn Sie mal ehrlich sind, dann stellen Sie fest, dass der amerikanische Präsident, wenn Sie es mal de facto durchdeklinieren, zwar in der Außenpolitik der alleinige Boss der USA ist. Wenn Sie aber die Gesetze der einzelnen Staaten der USA sehen, wie differenziert die sind, ja, dann hat der EU-Kommissionspräsident und die EU-Kommission zum Teil mehr Möglichkeiten, auf die Binnenstaaten Einfluss zu nehmen als der US-Präsident. Also wir sind da schon einen Riesenschritt voran gekommen und auch mit vielen Problemen, muss man sagen. So, also Europa ist da sehr handlungsfähig. Aber uns geht es um was anderes der Bundesländer. Wir hatten vor Lissabon quasi schon Beteiligungsrechte. Beteiligungsrechte deswegen, weil es auch nationalstaatlich so ist, dass es eine Reihe von Rechtsfragen gibt, die die Bundesländer originär betreffen. Also müssen die Bundesländer mitreden können mit dem Bundesrat. So. Auch bei der Frage des Beitritts für neue Staaten. Insofern wollen wir eigentlich nur, dass der Status, den wir bislang hatten, jetzt auf einer neuen Vertragsgrundlage fortgeführt wird. Das ist unser Wunsch. Wir wollen jetzt gar nicht mehr, sondern wir wollen den Status quo halten. Wir glauben aber auch, wir sind halt ein föderaler Staat und da das eben nur national zu organisieren ist, zwischen Bund und Ländern, muss das gehen. Aber noch einmal, Europa ist jetzt tatsächlich an einem Punkt angelangt, wo es eigentlich langsam Schluss ist. Kroatien ist noch vorstellbar, aber ich glaube, also Türkei würde uns und die Türkei in einer derart massiven Form überfordern, dass wir da auf keinen Fall Ja sagen können. Das Gegenteil muss der Fall sein. Wir müssten eigentlich jetzt ehrlich sein und sagen, lasst uns diesen Prozess beenden. einer krampfhaften Anpassungsfrage in der Türkei, eine Belehrungssituation, die wir ständig haben. Man muss das mal sehen. Wir belehren die Türkei, ein stolzer und souveräner Staat. Wir belehren die Türkei ständig über verschiedene Fragen. Da wäre es besser, eine saubere Lösung zu haben, die heißt Partnerschaft ja, Beitritt nein.
Da gab es aber eine vielleicht missverständliche Äußerung von Ihnen in den letzten Tagen. Es ging um die militärischen Pläne im Nordirak, Stichwort Kurden. Da haben Sie gesagt, ein EU-Beitrittskandidat, das ist die Türkei ja formal, der dürfe keinen Angriffskrieg führen. Das hat man auch zum Teil so verstanden, dass Sie sich mit der Beitrittsperspektive der Türkei schon abgefunden haben.
Also ich habe viele Reaktionen darauf bekommen, aber nicht auf diese Situation, sondern wir haben das insofern gesagt, dass das jetzt, wenn das jetzt passiert, dann muss sozusagen die Europäische Union sofort die Verhandlungen abbrechen und sie aussetzen. Es gibt ja im 20. Dezember wird überlegt, neue Kapitel zu eröffnen, wovon wir strikt warnen, weil wir sagen, es bringt nichts. Und wir haben die Situation im Jetzt gesehen, man spürt es ja, dass es zwischen den Kurden und der Türkei hier bei uns in Deutschland jetzt ja schon zu ganz gefährlich sensiblen Situationen kommt. Bin sehr froh, dass es keinen Einmarsch gegeben hat im Nordirak. Das hätte die Lage noch deutlich verkompliziert. Nur wenn die Ankündigung einiger türkischer Militärs, auch des Premiers möglicherweise, wahr geworden wären, eine direkte militärische Intervention, dann wäre aus unserer Sicht es klar gewesen, aus meiner Sicht auch aus ethischen Gründen heraus zu sagen, Stopp, jetzt ist das Ganze beendet und zwar sofort.
Die Türkei setzt sich auch in einem anderen Fall der Kritik hier in Deutschland aus, Stichwort Marco Weiß, ein junger Mann, der seit über einem halben Jahr in Antalya im Gefängnis sitzt, wegen eines mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen. Die Bundesregierung erwägt jetzt, sich einer möglichen Klage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anzuschließen. Warum dauert das so lange? Denn es ist doch seit Wochen und Monaten mit Händen zu greifen, dass dieses Verfahren in Antalya über die Schuld des jungen Mannes ist ja gar nichts gesagt. Aber dass das Verfahren in Antalya mit rechtsstaatlichen Prinzipien nicht viel zu tun hat.
Sie haben recht. Ich habe sogar noch mal der Zeit als Generalsekretär, wo man ja dazu neigt, die Dinge etwas schneller anzugehen vor einer ganz intensiven Sachprüfung, habe ich immer gesagt, es muss natürlich geklärt werden vor Ort, ob der Junge Schuld hat oder nicht. Man kann von Deutschland keinen Freispruch erwirken. Das wäre auch unangemessen, übrigens auch gegenüber der Situation. Aber worauf man hinweisen konnte, der Bundesaußenminister hat ja sehr schnell da mal eine Erklärung gemacht. Wir wollen das irgendwie regeln. Das war ein bisschen ein Frühschuss, da hat nichts gebracht, weil man gesagt hat, man muss auf die Rechtsstaatlichkeit Wert legen. Jawohl, nun stellt sich im Moment in der Tat heraus, wie Sie es andeuten, dass diese Rechtsstaatlichkeit nicht gegeben scheint. Und da muss ich sagen, wäre es jetzt auch mal nicht nur eine Frage, ob Deutschland beitritt beim Europäischen Menschengerichtshof. Das ist natürlich eine der Möglichkeiten. Ich begrüße sehr, dass der EU-Kommissar für Erweiterung, Herr Rehn, da eine mutige Botschaft gestern gesetzt hat. Das war eine wichtige Sache. Ich vermisse allerdings und bedauere sehr die Sprachlosigkeit der Bundesjustizministerin. Denn die könnte mit ihrem Amtskollegen in der Türkei, der da nämlich direkt zuständig ist, mal endlich anfangen zu reden, was man da tun könnte. Also die Frage beizutreten eines langen Klageverfahrens in Europa, ob das dem Jungen hilft, übrigens einen schnelleren Prozess zu bekommen, weiß ich nicht. Das wird am Ende zwar eine Wertung des Verfahrens bringen, aber mir wäre ehrlich gesagt im Moment etwas lieber, die deutsche Justizministerin würde ihrer Aufgabe, auch der schutzbefohlener deutscher Bürger, etwas stärker nachgehen und würde sich dort einbringen, wo es am schnellsten und effizientesten wäre.
Gehen wir in die Innenpolitik zurück zur CSU. So viel Übergang war nie in der jüngeren CSU-Geschichte, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die CSU hat in den letzten Jahrzehnten Bayern auf beispielhafte wie auch beispiellose Weise modernisiert und zukunftsfest gemacht. Ist jetzt die CSU selbst dran mit diesem Modernisierungsprozess?
Das Besondere an unserer Partei ist, dass wir uns immer aus uns selbst heraus modernisieren. In fast allen anderen Parteien ist es ja so, dass nur praktisch Wahlniederlagen Modernisierungsschübe bringen. Das ist in der CSU immer anders. Bei uns gilt ja der Grundsatz, wenn wir uns nicht selber erneuern, dann werden wir vom Wähler erneuert. Insofern haben wir diese Sprünge immer gemacht und immer schon gehabt. Jetzt haben wir das auch im Grunde genommen ein Stück spürbar. Wobei ganz interessant ist, gerade wenn man Günter Beckstein sieht, der eine unglaublich hohe Akzeptanz bei der bayerischen Bevölkerung hat und genießt, dass die Menschen bei uns ja mit den Grundlinien unserer Politik sehr einverstanden sind. Man hat es jetzt auch gemerkt in der Regierungserklärung, die Fortsetzung des erfolgreichen Kurses in Bayern. Schauen Sie, wir haben die besten Zahlen in wirtschaftlicher Entwicklung, auch was die sozialen Zahlen betrifft, in der Bildungspolitik, was die Frage Sicherheit betrifft. Die Menschen sind zufrieden mit der CSU und auch mit unserem Spitzenpersonal, gerade jetzt mit den beiden, mit Günter Beckstein und auch mit Erwin Huber. Aber wir haben jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen den neuen Zeitgeist mit implementiert. Der, ich nenne es mal, sanfte Konservatismus. Den Günter Beckstein steht, der kommt auch bei den Menschen an. Insofern, glaube ich, ist es keine inhaltliche Erneuerung, die wir haben. Aber wir haben halt jetzt personell einige Neuaufstellungen. Und das tut der CSU, glaube ich,
auch sehr gut. Das gehört auch zu einem modernen Management dazu. Sehen Sie sich da als besonderen Modernisierer? Ein Kollege der Zeit, der hat Sie, als Sie Generalsekretär geworden sind, mal in München der CSU-Parteizentrale besucht. Und der hat seine Eindrücke über Ihre Umgebung so geschildert. Zitat: Söder im Anzug, aber ohne Krawatte, und seine jungen Mitstreiter wirken ein wenig wie die Mitarbeiter einer PR-Agentur, die sich auf dem Weg zur After-Work-Party auf einem Tanztee verirrt haben. Sind Sie der besondere Protagonist der Modernisierung in Ihrer Partei?
Also ich halte mir nichts davon, so einzelne Dinge herauszugreifen. Es ist so, dass ich auf der einen Seite, muss ich ehrlich sagen, sehr stark auch bei der Grundsatzkommission Wert gelegt habe, das Konservative herauszustellen. Weil ehrlich gesagt habe ich so ein bisschen die Sorge, das ist mir auch bei vielen Koalitionsgesprächen immer aufgefallen, wir diskutieren wahnsinnig genaue Details der Arbeitsmarktpolitik, der Statistik und so weiter. So wie das Wahlprogramm im Jahr 2005. Da war es ja genauso. Wir haben im Prinzip ein Regierungsprogramm. Darüber haben wir auch übrigens gefeilscht, CDU und CSU, ganz heftig und mit den Ministerpräsidenten. Aber es hat so ein bisschen der kulturelle Überbau gefehlt. Die Linkspartei zwingt uns in der Zukunft dazu, wieder weltanschaulicher auch die Unterschiede zwischen bürgerlich und links klar zu machen. Ich glaube schon, dass das Jahr 2009 eine Auseinandersetzung ist um eine grundsätzliche Strömung. Mehr Freiheit beispielsweise oder mehr Staatlichkeit.
War das auch der Grund, dass Sie dieses Grundsatzpapier mit Ihren drei Parteifreunden von der CDU verfasst haben?
Ja.
Moderner bürgerlicher Konservatismus, warum die Union wieder mehr an ihre Wurzeln denken muss, das impliziert, dass man da im Moment nicht so sehr dran denkt.
Ja, also man spürt übrigens, es freut mich jetzt auch wirklich, dass die Wirkung sehr groß war. Man hat dann zwar, die Medien greifen es einerseits gigantisch auf und schreiben unheimlich viel drüber, um dann gleichzeitig zu erwarten, man greife jetzt da Personen an. Und wenn man das dann nicht tut, wird es dann heruntergeschrieben. Uns ging es darum, und auch mir speziell, so eine Art, die Grundidentität erkennbar zu machen. Wissen Sie, als ich mit 16 eingetreten bin in die CSU, da war jetzt nicht die Frage, ob ich mich so irgendwie in der bürgerlichen ganz Mitte irgendwie verordnen fühle, sondern da gab es Linke, ja, und ganz Linke, und da gab es sozusagen die Vernünftigen, die Guten, die Anständigen, das waren dann wir sozusagen, die Konservativeren, die Bürgerlichen. Und ich glaube, diese Art von Heimat zu bieten, auch geistige, das ist eine Aufgabe auch für die Wahl 2009 oder für die Wahl 2008 in Bayern. Nennen wir es mal sanften Konservatismus. Dazu gehört zum Beispiel auch der Umweltschutz, der mich persönlich auch sehr, wo ich mich auch sehr engagiere, wo wir die CSU auch im Grundsatzprogramm, ich habe dieses Kapitel auch geschrieben, sehr für Klimaschutz einsetzen, für neue Innovation, für Technologie, technologischen Umweltschutz zu betreiben. Nicht diesen klassisch ideologischen, wie jetzt Tempolimit, was bei Grünen und ehrlich gesagt auch leider wieder bei der SPD hochkommt. Also diese Unterschiede rauszuarbeiten, braucht es. Und wenn ich da ein Stück mithelfen kann, da würde ich meine Rolle am stärksten sehen.
Sie haben sich mal als 100%igen Stoiberianer bezeichnet. Einer, der Sie lange kennt, der hat gesagt, Markus Söder muss den Zeitpunkt erwischen, an dem er Söder ist und nicht mehr Stoibers Söder. Ist dieser Zeitpunkt jetzt gekommen?
Ach, was irgendwelche gut meinenden Leute immer an Ratschlägen geben, ist das eine. Ich habe gesagt, das war ja in einer der legendären Sendungen in der ARD bei Frau Christiansen damals, als man da angegriffen hatte. Uli Hoeneß griff mich damals an. Bin zwar ohnehin kein Fan von Bayern München, aber an dem Tag hat er, glaube ich, bei mir noch weniger Punkte gemacht. Ähnlich ungerecht, wie er letztens, glaube ich, die Fans beschimpft hat. Und sagt irgendwie halt, ich sei nicht genug für Stoiberer gewesen. Habe ich das damals gesagt, dass ich Stoiberer bin. Weil ich halt von ihm unglaublich viel gelernt habe. Und weil er einer der ganz Großen der deutschen Politik ist. Vielleicht der letzte große Konservative. Dies habe ich aufgenommen und da lernt man auch fürs Leben. Auf der anderen Seite waren wir immer unterschiedliche Typen und ich versuche halt meinen Beitrag zu erbringen, jetzt als Bundesratsminister für Günter Beckstein hier in Berlin zu arbeiten und auf der anderen Seite halt so eine eigene Entwicklungsphase zu bringen. Und der Europaminister bietet die Chance, eine Zeitung schrieb, um das noch abzurunden, schrieb, jetzt ist sozusagen vom Revolutionären der Partei hin zum Diplomaten, das sei jetzt das Joschka-Erlebnis von Söder. Schauen wir mal, wie es ausgeht.
Also ein wunderschönes Schlusswort. Soweit Markus Söder im Phoenix-Dialog. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.